Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Es ist eine hochemotionale Debatte über Schwangerschaftsabbruch und das Werbeverbot. Der Streit um den Paragraphen 219a. Wir schauen auf die politische Debatte heute und ich spreche heute auch mit der Frau, die diese Debatte ins Rollen gebracht hat. Die Ärztin Christina Hähnel. Den Fall habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Sie soll 6.000 Euro Strafe zahlen, weil sie auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat, was gesetzlich eben verboten ist. Christina Hähnel stellt sich in dieser Sendung den Argumenten von Abtreibungsgegnern. Und dann haben wir noch einen Aspekt drin, der bei den ganzen harten Fronten selten beachtet wird. Wir sprechen mit einer ausgebildeten Hebamme, die Frauen berät, die abgetrieben haben und die Entscheidung bereuen. Solchen Frauen versucht Zirza Schmidt mit ihrem Projekt Villa Vie in Bochum zu helfen. Hier ein Ausschnitt vom Infoclip der Seite.
Die Villa Vie ist für dich, wenn im Alltag Gefühle der Trauer hochkommen, um dein Kind was fehlt. Und du verunsichert bist und dich fragst, hey, darf ich überhaupt so empfinden? Du bist nicht allein, es gibt Hoffnung.
Wie schon gesagt, sehr emotional über Abtreibung zu sprechen. Wir machen das jetzt behutsam in eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, entspannt auf dem Weg ins Wochenende. Und bevor es gleich um die Debatte zu Schwangerschaftsabbrüchen geht, hören wir erstmal in unser Liebestagebuch rein. Und da gibt's nach langem wieder eine Geschichte von Sarah, die Frau, die in Unibibliotheken oder in Zügen gerne flirtet, mit Männern oder auch Frauen. Jetzt geht es aber um mehr als einen Flirt. Sarah hat in letzter Zeit einen Mann getroffen, mit dem sie sich wirklich wohlfühlt. Doch er wollte wohl nicht so recht, dass es ernster wird.
In den letzten Monaten hat sich da eigentlich recht viel getan. Also wir haben uns immer häufiger getroffen und irgendwie hat sich das schon so langsam angefühlt wie so der Anfang von einer Beziehung irgendwie. Also dass es schon irgendwie ernster wurde. Und sind uns dann eben auch wirklich nahe gekommen und haben dann auch zweimal miteinander geschlafen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, also das Ganze ging von mir aus, dass ich ihm gesagt habe, hey, komm, lass uns das mal machen. Und mir ist danach einfach bewusst geworden, dass es mir gar nicht so unbedingt darum geht, jetzt mit ihm irgendwie körperlich zu werden, sondern dass mir die Gespräche und einfach so das Zusammensein viel wichtiger war als die Körperlichkeiten an sich. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund für ihn war, das Ganze jetzt irgendwie zu beenden. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es fällt eben so einfach in die gleiche Zeit, dass es angefangen hat, dass er sich zurückgezogen hat und dass wir eben das erste Mal miteinander geschlafen haben. Genau, und dann neulich hat er das irgendwie alles per WhatsApp dann irgendwie beendet und meinte, dass er gerade einfach keinen Kopf hat noch für eine weitere Person außer ihm selber. Aber nachdem das Ganze dann irgendwie eigentlich so von ihm geklärt wurde, habe ich ihn dann nach ein paar Wochen gefragt, ob wir uns nicht nochmal treffen wollen, um einfach zu reden, dass ich ihn nicht fertig machen will oder ich will ihn nicht umstimmen. Ich will einfach nur wissen, woran das lag und weil ich merke, dass mir die Gespräche einfach sehr mit ihm fehlen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit ihm auch einfach so eine richtig gute Freundschaft zu haben und so eine echte und aufrichtige Verabschiedung irgendwie von jemandem, den man eine Zeit lang sehr nah an sich gelassen hat, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Wenn es kein Abschlussgespräch gibt, also ist vielleicht manchmal die Tendenz, dass man dann irgendwie den anderen komplett verteufelt oder sich daran nicht gerne erinnert. Aber es gab ja Gründe, warum man sich so nahe gekommen ist. Und deswegen, glaube ich, kann so eine Klärung der Dinge irgendwie vielleicht dazu helfen, das Ganze positiv in Erinnerung zu behalten, auch wenn es vorbei ist. Ja, und auch wenn es dafür Gründe gibt. Aber dass es eben nicht so einen negativen Beigeschmack hat. Ich finde es einfach schade, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren, wenn wir uns dann irgendwann mal auf einmal zufällig wieder treffen, dann kann er mir das dann vielleicht irgendwie sagen. Und ja, vielleicht tut ihm die Ruhe und das mit sich selber ausmachen ihm vielleicht im Moment einfach viel viel besser oder vielleicht können ihm auch andere Leute viel eher gerade irgendwie zur Seite stehen.
Sarah über das Ende eines Zusammenseins. An dieser Stelle, wenn ihr auch über euer Liebes- oder Sexleben erzählen wollt, wir suchen neue Liebestagebuchmenschen. Schreibt uns einfach mail@deutschlandfunknova.de. Eigentlich wollte die SPD diese Woche im Bundestag einen Gesetzentwurf vorantreiben, den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch abschaffen. Der regelt das sogenannte Werbeverbot für den Abbruch von Schwangerschaften. Aber die politische Diskussion ist vertagt worden. Die SPD hat ihren Entwurf zurückgezogen und trotzdem geht die gesellschaftliche Diskussion darüber weiter, wie Ärztinnen und Ärzte in Deutschland über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Wir wollen auf die Haltungen der Parteien dazu schauen, vorher aber noch mal klären, was steht in Paragraph 219a drin? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Annika Witzel hat sich das Ganze genau durchgelesen.
Ja, das habe ich. Paragraph 219a besagt, dass man bestraft werden kann mit Geld oder mit Freiheitsstrafe, wenn man, und ich zitiere jetzt mal, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise, Zitat Ende, Schwangerschaftsabbrüche anbietet, ankündigt oder anpreist. Ein ganz konkretes Beispiel ist die Frauenärztin Christina Hähnel. Die hat in ihrer Praxis auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt oder das macht sie immer noch. Mhm. Und sie hat es eben auch auf ihrer Homepage stehen gehabt mit vielen Infos dazu. Und deswegen ist sie verklagt und verurteilt worden, weil das eben gegen Paragraph 219a verstößt.
Ja genau, dieser Fall hat ja die Debatte wieder angestoßen und wir sprechen auch gleich mit Christina Hähnel. Aber nochmal zurück zur SPD. In ihrem Gesetzentwurf steht eigentlich, der Paragraph soll abgeschafft werden. Wie begründet das die SPD?
Also Außenminister Heiko Maas sagte zum Beispiel, der Paragraph sei veraltet. 219a ist 1933 zur NS-Zeit eingeführt worden, damals eben hauptsächlich, um eben den deutschen Nachwuchs zu sichern. Mhm. Grüne und Linke sehen das genauso. Cornelia Möhring von den Linken findet die Diskussion total lächerlich.
Welches Frauenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn behauptet wird, dass eine Frau sich aufgrund von Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet? Das ist doch komplett irre. Ich kenne keine Frau, die sagen würde, was für eine coole Werbung, jetzt mache ich meinen Schwangerschaftsabbruch.
Also SPD, Grüne und die Linken, die sehen eben 219a nicht als Werbe, sondern eher als Informationsverbot, weil dieser Paragraph eben die Ärzte davon abhalte, schwangere Frauen ausreichend mit Infos zu versorgen.
Und womit argumentiert die CDU, die Union, dagegen?
Ja, die sagen eben, wir brauchen einen Schutz des ungeborenen Lebens. Und genau deswegen ist dieser Paragraph eben auch heute noch wahnsinnig wichtig. Dafür bekommt die CDU auch Unterstützung von der AfD und eben auch von der CSU, zum Beispiel von der CSU-Abgeordneten Silke Launert.
Wir haben im Moment eine Gesellschaft, wo wir die Werbung von Tabak verbieten wollen, aber die Werbung vom Abbruch der Schwangerschaft wollen wir jetzt wieder legalisieren. Das verstehe, wer will.
Diese Parteien haben halt die Befürchtung, dass mehr Frauen abtreiben werden, wenn der Paragraph aufgeweicht oder sogar abgeschafft wird.
Also in der Opposition, wir haben es ja gerade gehört, die AfD, die unterstützt die Unionsposition. Grüne und Linke sind ganz klar dafür, den Paragraph 219a abzuschaffen. Und was sagt die FDP?
Die will den Paragraphen abschwächen und die Werbung eben nur noch verbieten, wenn sie wirklich ganz grob anstößig ist.
In der Gesellschaft haben sich ja jetzt so zwei sehr krasse Lager gebildet. Die einen marschieren in verschiedenen deutschen Städten gegen Abtreibung und die anderen demonstrieren vor dem Bundestag dafür, den Paragraphen 219er abzuschaffen. Wie geht's denn vor diesem Hintergrund in der politischen Debatte jetzt weiter?
Justizministerin Katharina Barley von der SPD ist jetzt dafür zuständig, dass es eben einen neuen Regelungsvorschlag gibt. Die will zusammen mit der CDU einen Gesetzentwurf aushandeln und der wird dann eben vorgestellt. Niemand weiß wann bisher. Mhm. Es könnte allerdings schwierig werden, weil die CDU eigentlich schon angekündigt hat, nö, also für uns steht das außer Frage, dieser Paragraph muss bleiben.
Wahrscheinlich auch mit dem neuen Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ja, absolut. Der hat sich auch schon sehr kritisch geäußert und will überhaupt nicht, dass dieser Paragraph wegkommt. Die SPD-Politikerin Eva Högel wünscht sich eine Gewissensentscheidung.
Wir müssen den Paragraph 219a streichen oder ändern. Und ich werbe noch mal ganz ausdrücklich dafür, dass wir das fraktionsübergreifend machen.
Also wie damals bei der Ehe für alle, ne? Jeder könnte dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, aber Wie gesagt, es ist alles noch nicht durch.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Annika Witzel über die politische Debatte um den Paragraph 219a. Und wir sprechen gleich mit der Frau, die Ende vergangenen Jahres diese Debatte über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ins Rollen gebracht hat, mit der Gießener Ärztin Christina Hähnel in Eine Stunde Liebe. Es ist eine Schnittmenge von Politik, Justiz und auch Medizin, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht. Den juristischen Hintergrund und die politische Debatte um den Paragraph 219a haben wir eben gehört. Und jetzt spreche ich mit der Ärztin, die die aktuelle Debatte angestoßen hat. Christina Hähnel soll, wenn es nach dem Amtsgericht Gießen geht, 6.000 Euro Strafe zahlen, weil sie auf ihrer Internetseite Informationen über Abtreibung stehen hatte. Wie sie die politische Diskussion verfolgt und was sie zu den Argumenten von Abtreibungsgegnern sagt, die vehement gegen eine gesetzliche Änderung sind. Darum geht es jetzt. Hallo Frau Hähnel.
Hallo.
Ihre Online-Petition, bei der Sie erfordern, dass es das Informationsrecht für Frauen geben soll, was momentan mit dem Paragraph 219a nicht möglich ist. Diese Online-Petition hat mehr als 150.000 Unterstützerinnen und Unterstützer bekommen. Und als sie diese Unterschriften dann im Dezember vor dem Bundestag an Bundestagsabgeordnete der FDP, Grüne, Linke, aber auch der SPD überreicht haben, da war ja noch von einer fraktionsübergreifenden Lösung die Rede. Und 4 Monate später hat die SPD jetzt offenbar so, um den Frieden in der GroKo zu erhalten, so einen kleinen Rückzieher gemacht. Frau Hähnel, sind Sie enttäuscht?
Ja, ich bin enttäuscht, aber ich bin auch schon so lange im Thema, dass es mich nicht wundert, dass auch innerhalb verschiedener Parteien so eine hochgradige Ambivalenz ist. Und dass man eben auch nach außen hin dann vielleicht Dinge anders sagt, ja, als man nach innen hin wirklich denkt. Und dieser Graben, der zieht sich ja nicht nur durch die SPD. Das ist ja auch in der FDP spürbar gewesen. Und in der CDU ist es ja noch viel mehr. Die CDU spricht mit mir persönlich über Dinge, wo nach außen hin was völlig anderes vermittelt wird.
Die politische Debatte ist das eine. Sie gehen den juristischen Weg. Wie weit wollen Sie da gehen?
Also ich nehme den Weg, der als schnellstes ans Ziel kommt, ja. Und ich gehe den juristischen Weg bis ans Ende. Also ich will die Informationsfreiheit für Frauen. Und der Weg wäre dann entweder eben vor das Bundesverfassungsgericht, dass ich beweisen kann, dass der Paragraph 219a verfassungswidrig ist, oder auch vor das Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil er eben auch mit EU-Recht nicht vereinbar ist.
Bei der Verhandlung vor dem Gießener Amtsgericht sagte Ihre Verteidigerin vor Gericht, dass Sie lediglich informiert haben, aber keine appellative Werbung gemacht hätten.
Ja, das sagt sogar die Richterin.
So, das also, sehen jetzt aber, ich möchte Sie mit einer Aussage von Abtreibungsgegnern konfrontieren. Das sehen Abtreibungsgegner anders, beispielsweise Alexandra Linder, die betreibt die Seite abtreibung.de. Sie findet Abtreibung könne nie die richtige Lösung sein, spricht hier von einer Tötung und sagt zu ihrem Fall:
Jemand, der Abtreibungen durchführt, darf dafür nicht werben, auch weil es keine normale Dienstleistung ist. Und das ist das, was Frau Hähnel eben wissentlich und willentlich macht und deswegen absichtlich gegen ein Gesetz verstößt. Und es ist natürlich klar, da geht es gar nicht um den Paragraph 219a, sondern das Ziel ist es natürlich, Abtreibung komplett zu legalisieren, das heißt, das ganze 218-Paket abzuschaffen.
Frau Hähnel, was entgegneten Sie da?
Naja, sie vermischt wie üblich verschiedene Punkte miteinander. Es ist ja so, dass der Paragraph 219a hat in der Überschrift das Wort Werbung und unten im Text ist nachher das Anbieten, das Ankündigen, Anpreisen verboten. Die Richterin hat klar festgestellt, dass ich sachlich und seriös informiert habe, hat mich dennoch wegen Werbung verurteilt. Das ist natürlich völlig unlogisch. Das liegt aber daran, dass das Gesetz so unlogisch ist, ja. Mich hätte eine andere Richterin genauso gut freisprechen können, weil ich eben keine Werbung mache. Natürlich mache ich keine Werbung. Werbung für einen Abbruch ist sowieso Blödsinn. Das kann man gar nicht denken, wenn man normal denkt, ja. Das ist mal das eine. Es geht tatsächlich in diesem juristischen Verfahren und hier genau um den Paragraph 219a. Und ich habe sachlich und seriös informiert. Ich möchte die Frauen aufklären, die zu mir kommen. Das ist meine medizinische Aufgabe als Ärztin.
In der Debatte ist aber auch immer wieder vom eben finanziellen Vorteil der Ärztinnen und Ärzte die Rede. So formuliert es auch ein Mann, der sich Markus Krause nennen will. Er ist einer der
mich angezeigt hat.
Genau. Er ist einer der zwei Männer, die deutschlandweit im Netz Ärztinnen wie Sie immer wieder im Grunde online danach suchen, wer bietet Informationen zu Schwangerschaftsabbrüche an. Dann werden Anzeigen erstattet und Markus Krause, der hat sich diese Woche recht eindrucksvoll in einem Feature von Deutschlandfunk Kultur geäußert. Wir haben den Link zu diesem Feature auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite. Wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt, wie dieser Mann seine Anzeigen erklärt
noch gar nicht
und rechtfertigt.
Der Gesetzgeber möchte hier, dass die Frauen diese Information, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können, ausschließlich von den gesetzlich anerkannten Beratungsstellen haben. Denn diese sind zur Neutralität verpflichtet. Sie haben auch keinen finanziellen Vorteil, ob die Frau jetzt abtreibt oder nicht. Dadurch verdienen sie nichts. Anders wäre es ja bei den Praxisärzten, die natürlich ein finanzielles Interesse daran haben könnten, wenn eine schwangere Frau, die darüber überlegt, soll ich abtreiben oder nicht, dann tatsächlich sich entscheidet, abzutreiben.
Frau Hennel, können Sie das nachvollziehen? Ich frage mich ja, verdient man als Ärztin nicht mehr an einer Frau, die ein Kind austrägt?
Ja, das ist ja de facto so. Das geht ja um dieses Prinzip. Also in dem Moment, wo ich meinen Beruf ausübe, dann kriege ich auch ein Gehalt oder Geld oder das macht ja jeder so, der irgendwo arbeitet, der verdient damit. Ja? Mhm. Und das Problem ist, dass eben dieser Satz Vermögensvorteil im Gesetz steht. Und in dem Moment, wo ein Arzt oder eine Ärztin mit den Schwangerschaftsabbrüchen auch Geld verdient und sei das auch nur einen Cent, fällt sie unter diesen Vermögensvorteil. Ursprünglich historisch ist das natürlich, was gemeint ist ja ursprünglich historisch von den Nazis, der reiche Jude, der sich mit illegalen Abtreibungen eine goldene Nase verdient. Das steht hinter diesem Gesetz eigentlich. Das ist natürlich, heute wird es anders gesehen und das Gesetz ist immer noch nicht abgeschafft, aber es bringt eben Ärzte in so eine bestimmte Richtung und das ist auch gewollt. Es geht ja gar nicht darum, dass Ärzte eine medizinisch korrekte Arbeit machen und damit ihr Geld verdienen. Wenn ich im Rettungsdienst eine Reanimation mache, wird mir das auch keiner vorwerfen, dass ich davon lebe.
Kann man denn überhaupt sagen, dass Abtreibungen für Ärzte lukrativ sind?
Nein, das sind sie nicht. Es gibt sicher schwarze Schafe, die gibt es überall, die nehmen dann deutlich ein überhöhtes Honorar. Das ist natürlich ein Problem, dass Schwangerschaftsabbruch keine Kassenleistung ist. So, und da gibt es sicher solche Ärzte, aber die meisten, die Schwangerschaftsabbrüche machen, die machen das, weil sie den Frauen helfen wollen. Und es gibt ja eben leider auch so viel zu wenig und es werden ja immer weniger. Das ist ja dieser Missstand, der jetzt aufgedeckt worden ist, dadurch, dass ich eben an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und wir haben ja auch das Riesenproblem, dass es nach wie vor viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die nicht informieren, die nicht ausreichend Frauen dann auch wirklich dahin schicken, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie schon selber nicht helfen wollen. Und dass es auch Beratungsstellen gibt, die gar keine Adressen rausgeben. Oder sagen, ja, dann fahren sie halt noch nach Österreich oder Holland oder in die Schweiz. Das ist ja die Realität. Ja. Und wenn ein Herr Krause die Realität nicht kennt, ja, da kann ich ihm auch nicht helfen.
Sagt Christina Hennel und wir sprechen gleich weiter, wie eigentlich unter Ärztinnen und Ärzten über das Thema Schwangerschaftsabbruch gesprochen wird. Sie sagt, sie will nur informieren. Rechtlich wird der Ärztin Christina Hennel aber vorgeworfen, mit der Information über Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Internetseite betreibt sie im Grunde Werbung. Und das ist laut dem Paragraphen 219a für Schwangerschaftsabbrüche verboten. Es gibt aber auch deutsche Ärzte, die der Meinung sind, richtig so. Es gibt jetzt schon genug Informationen für Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen. So sieht es Paul Kullen vom Verein Ärzte für das Leben.
Es gibt kein Informationsdefizit. Wenn Sie Abtreibungsarzt in Google eingibt, dann wird das von sich aus, wird die Suche vervollständigt. Die Beratungsstellen haben Listen von Ärzten in der Region, die das durchführen. Es ist ein dichtes Netz, mehrere tausend Beratungsstellen in Deutschland auch. Leider aus unserer Sicht ein dichtes Netz von Kollegen, die bereit sind, Abtreibungen durchzuführen, sodass überhaupt weder von einem fehlenden Zugang noch von einem fehlenden Information die Rede sein kann.
Paul Kullen vom Verein Ärzte für das Leben. Können Sie diese Haltung nachvollziehen?
Je mehr Sie mir jetzt O-Töne von Abtreibungsgegner vorspielen, desto mehr denke ich, das macht relativ wenig Sinn. Das sind ja Menschen, die versuchen, alternative Fakten zu schaffen. Und ich komme ja nur gerade wieder aus meiner Praxis, habe einen harten Tag hinter mir und von 5 Frauen waren 3, die sind nicht informiert worden, die sind nicht untersucht worden, die wussten nicht, in welcher Schwangerschaftswoche sie sind. Und das ist meine tägliche Realität. Und da können ja Leute noch so viel sagen, ja, das ist alles toll mit der Information. Es ist doch so, dass der Gesetzgeber will, dass alles heimlich gemacht wird. Und dass die Information eben nicht raus soll, die sachliche und seriöse und korrekte Information. Ja? Und da bleibt mir nur zu sagen, Lebensschützer schützen Leben und Zitronenfalter falten Zitronen. Das ist gar keine Ebene, auf der man irgendwie sich sachlich unterhalten kann.
Es gab in diesem Feature, was ich eben angesprochen habe, den Ausschnitt werde ich jetzt nicht nochmal anspielen, aber es gab da auch Frauenärztinnen, die zu Wort kommen, die eben wie Sie Anzeigen bekommen haben, weil sie eben versucht haben, auch online zu informieren oder überhaupt zu sagen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und ein Aspekt, der da zu Wort kam, war, ich würde gerne wissen, wie Sie das sehen, dass unter Ärztinnen und Ärzten selber das Thema Schwangerschaftsabbrüche eigentlich ein Tabuthema ist, dass man darüber nicht so redet, das kommt in die Schmuddelecke.
Ja.
Und es war die Rede davon, dass das gar nicht wirklich Teil der medizinischen Ausbildung ist, dass die Literatur dazu fehlt, dass es medizinisch gesehen eigentlich fast wie ein schwarzer Fleck ist in der Ausbildung.
Ja.
Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
Ja, unbedingt. Ja. Und je mehr ich momentan in Deutschland rumkomme, weil ich zu Veranstaltungen eingeladen werde oder Kontakte habe, desto bewusster wird mir diese Problematik. Also wir sind wirklich mitten im Tabu. Das heißt, es ist ein Thema, was jeden Menschen betrifft und es ist ein Thema, was nirgends ist. Und der Paragraph 219a, der ist wirklich sinnbildlich für dieses Problem. Und das hat eben auch dazu geführt, dass Ärztinnen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, dass sie nicht darüber sprechen, dass die Ausbildung nicht da ist, dass wir keine deutschen Leitlinien haben. Und das wird sich jetzt alles ändern müssen. Und das ändert sich auch gerade.
Politisch hat man ja den Eindruck, weil die Union sich ja da ziemlich sperrt in der Großen Koalition, dass dort immer wieder dann das Argument angebracht wird, man hätte Sorge, dass dann viel leichtfertiger mit so einem Thema wie Schwangerschaftsabbruch umgegangen werden würde, wenn sich rechtlich etwas ändern würde. Was können Sie dem entgegnen? Glauben Sie wirklich, dass eine andere Rechtslage dazu führen würde, dass Menschen leichtfertiger sagen, na gut, ich muss nicht auf Verhütung vorher richtig achten, weil ich kann ja immer noch eine Abtreibung durchführen lassen?
Das ist, glaube ich, auch das Thema, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, wo ich auch sehr emotional, glaube ich, dann irgendwann reagiere, wenn immer wieder diese für mich unsachlichen Argumente kommen. Mhm. Aber es hat mit Glauben nichts zu tun, sondern das ist Evidence-Based Medicine. Wir haben Untersuchungen weltweit über und wir haben Studien und immer wieder zeigen die das Gleiche. In dem Moment, wo wir eine liberale Gesetzgebung haben, wo wir guten Zugang zu Verhütungsmitteln haben, wo die Gleichberechtigung der Geschlechter da ist, haben wir wenig Abtreibungen. Und jeder, der möchte, dass weniger Abtreibungen gemacht werden, der muss diesen Weg gehen. In dem Moment, wo ich die Gesetze verschärfe oder sage, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben und das soll alles heimlich bleiben und niemand darf aufgeklärt werden, weder über Sexualität noch über Verhütung noch über Schwangerschaftsabbruch, dann habe ich ja das Problem erst. Und diese Frage der leichtsinnigen Abbrüche, da steht ja im Grunde immer dieses Bild von Sexualität hinter, wo man sagt, die Frauen haben leichtfertig Sex. Das ist ja was, da, also wer macht den leichtfertigen Abbruch? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja ein falsches Bild. Mhm. Und das kränkt mich ganz besonders stellvertretend für die betroffenen Frauen. Da gibt es sicher welche, die nicht eine ganz dramatische Lebenssituation haben, aber es gibt so viele, die in einer ganz dramatischen Lebenssituation oder in einer ganz traumatischen Situation schwanger geworden sind. Zum Beispiel die vergewaltigten Frauen. Ich kann das nicht mehr hören. Und ich finde das gemein, dass es immer wieder so benannt wird. Und die Realität sieht so anders aus. Und genau diese Menschen, ja, Herr Krause, nennen wir ihn mal auch Herr Krause, ich weiß ja, wie er heißt, aber ich gehe nicht den Weg, dass ich seinen Namen jetzt öffentlich mache, hat noch nie mit einer Frau gesprochen. Der hat gar keine Ahnung vom Thema. Ja. Und ich hätte gerne, dass die Leute sich auseinandersetzen und zuhören. Und es gibt genug Menschen, die darüber sprechen können, was wirklich passiert, wenn eine Frau ungewollt schwanger wird. Und es gibt ja auch genug Menschen, die betroffen sind. Und deswegen ist ja auch die Mehrheit der Bevölkerung, steht die hinter mir und hinter den Frauen.
Ja, interessanterweise sagt Herr Krause in diesem längeren Feature, dass das gerade ein Vorteil wäre, objektiv sein zu können, weil er ein Mann ist. Nur das dazu gesagt. Zurück zur politischen Debatte.
Ja.
Reicht Ihnen, dass Justizministerin Katharina Barley von der SPD, sie will zusammen mit der CDU einen Gesetzentwurf aushandeln, ihn vorstellen und so weiter. Wann das genau passieren soll, ist unklar. Aber das ist jetzt der Stand der Dinge. Wie sehen Sie das?
Es gibt einen politischen Weg und es gibt einen juristischen Weg und ich gehe auch noch den Weg der Öffentlichkeit. Für mich ist klar, das Informationsrecht für Frauen wird kommen. Welcher Weg jetzt geht? Ich bin keine Politikerin, ja, und ich kann auch nicht wahrsagen, was oder voraussagen, was passieren wird. Ich halte Frau Barley für eine extrem kompetente Juristin an der richtigen Stelle. Ich traue ihr sehr viel zu, aber sie ist ja eben auch eben eine in diesem ganzen Machtgefüge von Politik, was nicht meine Welt ist. Ich bin Ärztin, ja. Ich habe eine Aufgabe in der Gesellschaft zu erfüllen, die den Frauen hilft und den Menschen hilft und die der Gesundheit des Menschen dient. Das ist meine Aufgabe. Ich bin keine Politikerin.
Und der juristische Weg ist dann der, den Sie einschlagen können?
Ja, mein nächster Termin vor dem Landgericht in Gießen ist der 6. September. Und wenn bis dahin das Gesetz weg ist oder verändert ist und ich freigesprochen werde, freue ich mich. Und wenn es bis dahin nicht so ist, dann gehe ich eben den juristischen Weg weiter. Also ich gehe mir einen Weg und ich werde den bis ans Ziel gehen.
Sagt die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die die Debatte um den Paragraph 219a nicht nur ins Rollen gebracht hat, sondern juristisch auch noch weiter vorantreiben will. Im vergangenen Jahr haben sich etwas mehr als 100.000 Frauen in Deutschland dafür entschieden, ihre Schwangerschaft abzubrechen, sagt das Statistische Bundesamt. So eine Entscheidung gegen ein Kind ist oft sehr emotional und fällt Frauen und Paaren sicher nicht leicht. Und es gibt auch Momente, da bereut man vielleicht diese Entscheidung, macht sich Vorwürfe oder würde das Ganze vielleicht am liebsten rückgängig machen. Und für Frauen in so einer Situation gibt es in Bochum eine Beratungsstelle, die Villa Vie. Ich spreche jetzt mit der Gründerin, der Heilpraktikerin Psychotherapie und ausgebildeten Hebamme Tirza Schmidt. Hallo Frau Schmidt.
Hallo.
Ich würde gerne von Ihnen wissen, wir haben in der Sendung jetzt mehrfach darüber geredet, wie verfolgen Sie eigentlich die Debatte um den Paragraph 219a?
Ja, ich sehe die Debatte vor allen Dingen aus der Perspektive nach einem Schwangerschaftsabbruch, also quasi von der Zeit danach. Und zwar eben so, dass es in Deutschland immer noch ein Tabu ist, falls man mal einen Schwangerschaftsabbruch erlebt hat, wie es einem damit geht. Also wir sprechen darüber bisher noch viel zu wenig.
Also die emotionalen Folgen, wenn man einen Abbruch vornehmen lässt und danach damit nicht zurechtkommt, das meinen Sie?
Zum Beispiel, also dass Gefühle der Trauer hochkommen können und man selbst verunsichert ist, hey, ist das normal? Darf das eigentlich sein? Oder ein Gefühl einer Leere, einer tiefen Sehnsucht nach dem Kind. Es kann halt sein, dass mit einem Schwangerschaftsabbruch die eigene Welt zum Stehen kommt oder stehen bleibt. Und irgendwann im Laufe des Lebens, früher oder später, der Punkt kommt, wo es ins Herz und ins Bewusstsein drängt, boah, das war ja mein Kind. Heute wäre es so und so viele Jahre alt.
Ich frage mich in dem Kontext, wären Frauen in Deutschland eigentlich ausreichend über auch solche Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen informiert, wenn sie eben zum Arzt gehen, mit Zweifeln, will ich das Kind oder nicht, kann ich in meiner jetzigen Lebenssituation das schaffen oder nicht. Danach wird man ja eben, die Folge ist ja, man wird an eine Beratungsstelle verwiesen, dann gibt es diese Regelung der 3 Tage. Nach einem Beratungstermin muss man 3 Tage abwarten und dann erst kann man hingehen und sagen, okay, ich habe mich wirklich bewusst dafür entschieden, ich will das. Diese Regelung soll eben Frauen genau davor schützen, eine abrupte Entscheidung zu machen, vielleicht, die sie schnell bereuen könnten. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Also ich finde, dass wir generell laut über einen Schwangerschaftsabbruch debattieren, dass wir gleichzeitig kollektiv schweigen über das danach und teilweise auch dann still und einsam leiden. Das ist meine Beobachtung. Ich bin bei den einzelnen Beratungsgesprächen nicht dabei. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir generell zu wenig über mögliche Folgen sprechen.
Aber wer ist denn schuld an diesem Tabu? Ist es die Politik, die jetzt diese Debatte auch so ein bisschen verdruckst führt? Ist es die Justiz, die da bestimmte Gesetze hat von 1933? Sind es die Ärzte, die offenbar in ihrer medizinischen Ausbildung nicht im Plan haben, dieses Thema offensiv besprechen zu müssen? Wo sehen Sie den Knackpunkt?
Ich sehe den Knackpunkt, dass ein Schwangerschaftsabbruch sehr verletzend ist, sehr verletzend sein kann, sowohl seelisch als auch körperlich. Und dass einem einfach die Worte fehlen. Und dass es, wenn wir darüber debattieren, es total wertvoll ist, wenn wir uns fragen, wie geht es uns als Gesellschaft damit? Wie geht es dem Arzt damit? Wie geht es der Hebamme damit? Wie geht es dem Medizinpersonal im Allgemeinen? Wie geht es der Frau? Wie geht es dem Mann? Sie haben vorhin erwähnt, wie viel Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2017 offiziell gemeldet sind. Das sind ja zum einen die Frauen, die ganz klar direkt betroffen sind, aber auch eben dahinter stecken eben auch im Vorfeld medizinische Prozesse als auch Familien, wo einfach jemand fehlt.
Ich möchte an dieser Stelle aber auch nicht unerwähnt lassen, umgekehrt. Frauen, die sich für ein Kind entscheiden, da gibt es in den letzten Jahren ein Phänomen, das nennt sich Regretting Motherhood. Da tun sich jetzt Frauen zusammen, die darüber reden, wie sie bereuen, dass sie ein Kind ausgetragen haben, dass sie vielleicht gar nicht in der Lebenssituation waren, wo das gepasst hätte oder die Umstände nicht so gewesen wären und die das bereuen. Das kann ja auch nicht das Wohl des Kindes fördern, oder? Dieses Phänomen.
Im Gesamten geht es zuallererst wirklich um das Wohl der Frau, ja. Und das Leben ist insgesamt absolut komplex und man kann viele Fragen einfach nicht schwarz-weiß beantworten und auf vieles nicht den Blick in Kategorien haben oder in einem Schwarz-Weiß-Denken.
Abschließend nochmal über diese Diskussion, die wir nun mal gesellschaftlich momentan haben. Was wäre da Ihr Wunsch, in welche Richtung das gehen soll in Zukunft?
Mein Wunsch wäre es, eine deutsche Studie zu erheben, die einfach untersucht, wie es Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch geht, mittelfristig und auch langfristig, dass so wie es eine körperliche oder eine medizinische Nachsorge gibt, ebenso auch eine seelische und psychische Betreuung anschließend geben kann und zwar von der Krankenkasse echt anerkannt und genehmigt.
Sagt Tirza Schmidt, Heilpraktikerin Psychotherapie und ausgebildete Hebamme, die die Beratungsorganisation Villa Vie in Bochum gegründet hat, eine Beratungsstelle für Frauen, die mit der Entscheidung, eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben, nicht wirklich leicht zurechtkommen und dort dann Hilfe finden. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Schmidt.
Ich bedanke mich auch.
Eine Stunde Liebe heute über eine emotionale Debatte. Ich hatte es am Anfang schon angekündigt. Es gibt noch viel mehr dazu zu erzählen, noch mehr Positionen. Wir berichten in Deutschlandfunk Nova auch immer wieder, blicken auf die verschiedenen Standpunkte. Und zum Schluss will ich euch noch ein Interview ans Herz legen, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche geht. Den Link findet ihr auf der Eine Stunde Liebe Seite. Da hat eine Frau in unserer Sendung Update vor einer Woche erzählt, wie es ihr eigentlich persönlich mit ihrer Abtreibung vor 2,5 Jahren gegangen ist. Laura Dornheim, 34, ist Strategieberaterin, politisch aktiv für die Grünen. Sie sagt zum Paragraf 219a.
Es macht mich so unfassbar wütend, dass Schwangerschaftsabbruch im gleichen Gesetz geregelt ist wie Mord und Totschlag oder Raubüberfall. Also das zeigt einfach schon, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Und jetzt konkret auf 219a. Das ist ein Paragraph, der stammt aus der Nazi-Zeit, als es darum ging, arisches Blut fortzupflanzen. Und dass man das Werbeverbot nennt, ist so hanebüchen, weil es geht einfach um eine ganz neutrale Information, um die faktische Tatsache. Bietet ein Arzt diesen Eingriff an?
Wie es Laura gegangen ist, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist und als sie merkte, sie will das Kind aber nicht. Wie sie herausgefunden hat, wo sie dazu beraten werden kann. Wie schwierig die Beratungsstruktur, dieses 3 Tage Warten für sie war. Und was sie sich für eine Regelung eigentlich wünscht. Das hat sie alles meinem Kollegen Thilo Jahn im Update erzählt. Und nachhören lohnt sich. Ich selbst war für eine Stunde Liebe zum Thema Schwangerschaftsabbruch einmal bei der Beratungsstelle Pro Familia. Auch den Link zu diesem Gespräch findet ihr auf unserer Seite. So eine kompakte Zusammenstellung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Und natürlich behalten wir die politische und juristische Debatte für euch weiter im Blick. Das war eine Stunde Liebe für heute. Ich bin Shanli Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.